Das ist so mein Top-Number-One-Fehler, der aber auch tatsächlich noch nicht so drin ist in dem Kopf, nämlich die MDR sagt bei den grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen, dass sie A, unter Punkt B Methoden und C Normen.
Medical Device Insights, ein Podcast des Jona-Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen.
Unsere Gesetzgeber, also insbesondere natürlich Brüssel, aber auch unsere Normenkomitees sind weiter ziemlich fleißig dabei, regulatorische Anforderungen zu publizieren. Also denken Sie vielleicht gerade an die neue Vorgabe zum Thema elektronische Gebrauchsanweisungen. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass sich das System so langsam ein bisschen einpendelt und man schon bereits am Nachjustieren ist, eben der Folgen, die die ganze Umstellung auf MDR und IVDR her hatten. Und so ist Zeit, auch einen Blick mal auf dieses ganze System zu werfen, zu schauen, wo stehen wir denn da, wo gibt es aktuell noch Probleme und wie können wir diese Probleme auch angehen, damit Hersteller durch diese ganzen, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Zulassungsverfahren besonders elegant durchkommen. Und genau aus diesem Grund habe ich heute jemand eingeladen, der einen Überblick über dieses System hat und auch die Probleme sehr genau kennt, weil er ist nämlich stellvertretender Zertifizierstellenleiter bei Berlin CERT. Und das ist der Dr. Peter Diesing, den ich ganz herzlich hier begrüße. Und ich weiß von ihm, dass er eine technische Vergangenheit hat, wenn ich das so nennen darf. Also er ist ein promovierter Maschinenbauingenieur. Und man kann sich dann schon die Frage stellen, wie kommt man von so einem Maschinenbau-Hintergrund nachher zu einer benannten Stelle? Wie wird man da Zertifizierstellenleiter? Wie ist das bei Ihnen gelaufen, Herr Diesing?
Ja, wie so oft im Leben spielt natürlich der Zufall auch immer noch mal eine Rolle. Ich hatte, nachdem ich erst mal ein paar Jahre in der Industrie war, bin ich zurück zur Uni gegangen und habe dort dann meine Promotion gemacht. Und dann war schlicht ein Stockwerk höher bei der Berlin CERT ein Stellenwechsel auch mit dran. Und mit diesem Stellenwechsel verbunden war eben auch der Aufbau der Zertifizierstelle für Managementsysteme. Also zur Berlin CERT bin ich 2006 gekommen. Da war es vornehmlich nicht ein Prüflabor. Das heißt also, es gab Ansätze dafür, in die Managementsystem-Zertifizierung zu gehen, aber es war wirklich noch ganz am Anfang. Es gab zwei Kunden, von denen einer dann wieder abgesprungen ist. Die Akkreditierung war noch nicht ganz durch. Also von daher war das eine Herausforderung, wo ich mich in dieses Themengebiet mit einer steilen Lernkurve auch einarbeiten durfte. Hat es aber über eine ganze Zeit lang dann auch betreiben durfte und ja, von der 13485 Zertifizierung über Anhang 2, 5 und 6 unter der alten MDD und dann später dann tatsächlich mit der MDR eben auch diesen Prozess dann begleiten durfte.
Also Sie sind ein Mann der allerersten Stunde, bei allen regulatorischen Anforderungen, aber eben auch ganz konkret bei Ihrer benannten Stelle. Sie haben gerade über die Promotion gesprochen gehabt. Können Sie da vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen? Ich glaube, da haben wir sogar ein paar Anknüpfungspunkte.
Ja, also ich habe ja biomedizinische Technik studiert und war auch dort im Rahmen meiner Promotion beim Fachgebiet Medizintechnik an der Technischen Universität Berlin und habe dort Prüfverfahren für Produkte gegen Decubitus, also so ein Matratzenkissen, hört sich erstmal nach simplen Produkten ein, aber wie immer, wenn man tief genug reingeht, stellt man fest, alles wird beliebig komplex. Und dafür habe ich Prüfverfahren entwickelt, die dann auch im Rahmen von Zulassung zum Hilfsmittelverzeichnis lange Zeit angewendet worden sind. Und von daher hatte ich die ganze Zeit eben den Bezug zur Medizintechnik, den ich nie verloren habe.
Ich hatte geglaubt, irgendwo gelesen zu haben, dass Sie auch im Bereich der Hämodynamik unterwegs gewesen seien, aber das war dann wann anders offensichtlich.
Das war meine Industrieerfahrung, die vorher gewesen ist. Also ich war früher bei B. Braun-Melsungen und war dort im Produktmanagement im Bereich Hämodynamik, also alles, was Blutdruckmessung, Herzzeitvolumenmessung, aber auch Elektrophysiologie anging, war ich dort Produktmanager mit einer relativ engen Bindung auch an die Entwicklung. Also es war eine sehr entwicklungsorientierte Produktmanagement-Tätigkeit, aber es war am Ende doch Marketing und ich bin halt Techniker vom Kern her und von daher hat es mich dann irgendwann doch wieder in einen Bereich getrieben, wo ich dann etwas näher an der Technik dran bin.
Das glaube ich sofort, vor allem nachdem Sie geschildert haben, dass Sie eigene Testverfahren mitentwickelt haben. Das ist natürlich was sehr Technisches und passt natürlich auch großartig in den Kontext von so einer benannten Stelle. Ja, und da sind Sie, stellvertretender Zertifizierstellenleiter. Das heißt, Sie überblicken ganz viele Konformitätsbewertungsverfahren, die sie mit und für ihre Kunden durchführen. Und von dieser Erfahrung und von diesem Überblick würden wir heute gern profitieren. Was sind Abweichungen, Probleme, Nichtkonformitäten, die Sie besonders häufig sehen? Also erkennen Sie da irgendwelche Patterns? Und vielleicht auch mit verbunden auch die Frage, welche Konsequenzen haben denn diese Abweichungen, die Sie beobachten für die Hersteller und für die Konformitätsbewertungsverfahren?
Ja, also tatsächlich sehe ich die Muster auch im genauen Lesen und im genauen Verfolgen von regulatorischen Vorgaben. Diese Dinge stehen eigentlich alle irgendwo geschrieben. Nun ist die MDR nicht gerade ein Werk, was durch eine sehr klare Struktur auffällt, sondern da stehen an verschiedensten Stellen eben verschiedenste Anforderungen. Das fällt den Herstellern tatsächlich schwer, diese gesamten Anforderungen nachzuvollziehen, insbesondere wenn ihre Alltagsarbeit bei kleinen und mittleren Unternehmen eben nicht das Lesen der MDR beinhaltet, sondern da geht es um Kunden, da geht es um Kundenzufriedenheit, da geht es um gute Produkte, um Produktion. Und das andere ist gerade bei kleineren und mittleren Herstellern häufig etwas, was sie machen müssen, wo aber auch häufig nicht das Herzblut drin liegt. Von daher ist das genaue Lesen, was denn da eigentlich drinsteht, häufig schon mal der erste Startpunkt. Und dann haben wir eben in der MDR häufig so Kaskaden. Wir haben so Anforderungskaskaden, die dann aber in der ersten Linie vielleicht noch sozusagen beachtet werden, aber in der zweiten und dritten Kaskaden dann ja schon verloren gehen, weil man guckt nach dem ersten und geht halt dann nicht in die zweite und dritte Ebene dabei, und damit geht einem dann schon immer was verloren. Also das ist so ein Stück weit ein Muster, was ich tatsächlich erkenne.
Könnten Sie uns da Beispiele nennen? Also was Sie uns gerade jetzt mitgegeben haben, war die Fähigkeit, präzise zu lesen und präzise Schlussfolgerungen draus zu ziehen und beim Lesen auch nicht zu früh abzubrechen, nämlich um genau diese Kaskaden nachvollziehen zu können. Haben Sie da Beispiele dafür, wo Dinge überlesen werden oder wo die Kaskade nicht ausreichend genau nachverfolgt wird?
Ja, also ein Beispiel ist die Prüfpflicht der UDI-Zuteilung. Also das Erste ist, dass viele schon nach dem Wort UDI abbrechen und sagen, wir müssen UDI machen und ist fertig. Tatsächlich steht in Artikel 10 Abschnitt 9h die Überprüfung der Zuteilung der UDI. Also das ist schon was, wo der erste Fehler passiert. Dann stehen da weiter gemäß Artikel 27 Abschnitt 3 und gemäß Artikel 29 gelieferten Informationen. Das Ganze ist nicht in der 13485 mit abgebildet, ist also ein Sonderthema. Wenn man dann nach 27 reingeht, verweist der Abschnitt 37 dann auch noch wiederum auf den Artikel 31. Also das ist so eine Kaskade, wo ich mich erstmal irgendwo durchhangeln muss, um dann zu sehen, wie bilde ich das denn in meinem QM-System tatsächlich ab. Und da kommt es halt durchaus zum Abbruch vorher schon, manchmal beim nicht genauen Lesen, da geht es um UDI, aber was für eine Überprüfungspflicht geht es denn da eigentlich? Das ist tatsächlich sowas, was sich durchzieht.
Gerade dieses Beispiel macht jetzt klar, dass es eben nicht nur um die technische Dokumentation geht, sondern auch ums Qualitätsmanagementsystem, wo genau solche Verfahren eben beschrieben sein müssten. Wie empfehlen Sie oder was empfehlen Sie, dass der Root Cause dieser Problematik ein bisschen beseitigt wird? Also jetzt nur zu sagen, lest genauer. Also ich glaube, das wäre sehr hilfreich. Haben Sie noch weitere Tipps, wie Firmen da rangehen sollten? Also dass Sie eine höhere Gewissheit haben, da jetzt auch nichts überlesen zu haben, kein Element dieser Kaskade verpasst zu haben.
Ja, also da muss jeder natürlich seinen eigenen Weg finden. So als technisch orientierter Mensch denke ich dann schon zuerst mal an Datenbanken, an letztendlich diese Molekülstruktur, die ich dort in der MDR habe. Das heißt, ich habe Anforderungen, das sind sozusagen meine Atome, und die kann ich aus dem rauslösen. Mhm. Und dann habe ich demgegenüber mein QM-System, wo ich diesen Atomen oder Molekülen, wenn ich dort in der Kaskade zum Beispiel habe, dann auch dem gegenüberstellen kann. Das kann ich natürlich in Form von einer Excel-Datei, von einer Word-Datei als Tabelle machen, aber eigentlich ist es ein idealer Aspekt, um eine Datenbank aufzubauen. Aber grundsätzlich ist eben erstmal die Atome wirklich zu identifizieren. Dabei, da liegt dann eben häufig so der Knackpunkt, wenn ich das Atom, also die einzelne oder singuläre Anforderung gar nicht kenne, dann habe ich sie in der Regel auch nicht in meinem QMS abgebildet.
Das ist natürlich eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die Sie unseren Herstellern da mitgeben, jetzt also sowohl quantitativ als auch qualitativ. Also damit meine ich, wir haben auf der einen Seite eine extrem große Menge an regulatorischen Anforderungen, die überhaupt zu überblicken ist. Also Beispiel, wir haben jetzt, glaube ich, fast 10.000 regulatorische Dokumente, die wir für die Hersteller überwachen. Also das ist eine unglaublich große Zahl. Nebenbemerkung sind über 3.000 Änderungen, die wir pro Jahr melden und den Herstellern. Also es ist einmal quantitativ, also ein richtig dickes Brett. Und was Sie jetzt uns aber noch mitgegeben haben, finde ich fast noch anspruchsvoller, weil das erste kann man vielleicht mit Fleißarbeit noch erschlagen, aber diese Moleküle, wie Sie es gerade geschildert haben, rauszudestillieren, das finde ich schon eine extrem anspruchsvolle Sache, weil wir ja in den ganzen regulatorischen Anforderungen keine einheitliche Struktur dieser Anforderung finden. Die bewegen sich auf völlig unterschiedlichen Abstraktionsebenen. Ja, das sind Anforderungen, die sind sehr allgemeingültig, so in der Art, kümmert euch mal um dieses Thema, bis hin habt dazu bitte ein Verfahren oder manchmal eben bis runter zur messbaren Anforderung. Das sind die Dinge, die den Herstellern oft am liebsten sind. Ja, wenn da steht, was ich, die Kriegsstrecke muss irgendwie 2,4 Millimeter haben, das kann man gut überprüfen, die kriegt man gut raus. Aber eben diese ganzen Meta-Anforderungen, die in ein gemeinsames Konstrukt zu bekommen, das halte ich für eine schwierige Sache. Und wahrscheinlich ist das ja eben auch eine der Fähigkeiten, über die die Firmen und ihre Regulatory-Leute auch ja verfügen müssen. Sie hatten als ein Beispiel jetzt gerade dieses UDI-Thema genannt gehabt. Haben Sie uns noch ein weiteres Beispiel für so eine wiederkehrende Abweichung? Vielleicht findet man da
Ja,
einen ähnlichen Root Cause.
also tatsächlich, das ist ein bisschen einfacher gelagert und da geht es um die Sprachen bei den Bedienungsanleitungen. Das ist auch etwas, wobei das sehr häufig sehr praktisch ist. Das heißt, also ich bekomme eine Anfrage aus Portugal und bin dann auch sofort bereit, meine Produkte dorthin zu liefern. Aber was ich eben vorher sicherstellen muss, ist, dass eben auch die Sprachanforderungen sichergestellt sind. Und da ist es zum einen das Kennen der Anforderungen. Das heißt, es gibt ja dieses Overview of Language Requirements von der EU, was ein sehr, sehr hilfreiches Dokument ist, weil es einfach mal diese Dinge zusammenfängt. Aber das in einen praktischen Ablauf zu bringen. Also es ist anders als bei dem UDI, wo ich dann sehr, sehr weit auch irgendwo in der Tiefe in der MDR gehe, geht es hierbei um die Anforderungen, die ich in der Organisation überhaupt verankern muss. Und da sehen wir halt auch immer wieder, dass es dort Herausforderungen gibt. Gerade bei niederklassigen Produkten, also bei den höherklassigen Produkten, ist das ja ein Teil der technischen Dokumentationsprüfung. Aber eben bei Klasse 1-Herstellern ist es häufig etwas, was ja nicht wirklich durchgängig auch implementiert ist im QMS.
Wie kommen diese Klasse 1-Hersteller zu Ihnen? Also sind es Klasse 1-Sternhersteller sozusagen?
Nein, die haben eine ganz normale 13485-Zertifizierung. Also ich würde mal sagen, genau das ist so, dass ungefähr 60 bis 80% aller Hersteller, die Klasse 1-Produkte haben, auch eine Zertifizierung haben. Und die müssen dann natürlich auch darlegen, wie sie denn die MDR-Anforderungen dann tatsächlich umsetzen im Rahmen dieses zweiten Wortes, was dann in der 13485 immer wiederkommt, so wie regulatorischen Anforderungen. Das zieht sich ja an vielen Stellen durch. Und von daher ist das ein Punkt, den wir dort insbesondere dann eben auch nochmal feststellen, weil dort eben nicht in der technischen Dokumentationsprüfung vorher geguckt worden ist, dass es insgesamt konsistent ist.
Damit haben Sie jetzt schon begonnen, diese Abweichung ein bisschen zu clustern nach Art der Hersteller. Also haben wir jetzt gerade dieses Thema der Mehrsprachigkeit, auch der ganzen Begleitinformation, haben Sie gesagt, das ist jetzt vor allem Thema, dass auch die Hersteller Niederklassiker-Produkte haben. Gibt es Abweichungen bei Herstellern, die jetzt Klasse 2b beispielsweise ist? Gibt es auch so ein Pattern, wo Sie sagen würden, ja, das finden wir auch bei denen sehr regelmäßig?
Ja, Also, das ist so mein Top-Number-One-Fehler, der aber auch tatsächlich noch nicht so drin ist, in dem Kopf, nämlich die MDR sagt bei den grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen, dass sie A, unter Punkt B Methoden und C Normen. Und da wird häufig nicht genau differenziert. Eine Norm ist ja häufig ein Container von verschiedenen Methoden. Da können Verifizierung, Validierung, Prozesselemente, alles Mögliche dabei sein. Und da lese ich aus der MDR eben eindeutig raus, dass eben 4. B eine Methode ist und dann 4. C eine Norm ist, die ich dazu benennen muss. Also ich gebe mal ein Beispiel, eine pa Verpackungsvalidierung nach Norm XY. Das wäre Methode, Verpackungsvalidierung nach Norm 4. C. Und das wird häufig nicht genau genug rausgearbeitet. Ich habe das auch das Gefühl, dass ich lese selten was darüber, habe doch die ein oder anderen auch schon mal auf LinkedIn auch schon gesehen, die darüber auch mal berichtet haben. Aber das ist was, was ja häufig noch nicht wirklich angekommen ist, dass es eine Methode gibt und dass es eine Norm gibt.
Das führt uns zu dem zurück, was wir vorhin gerade schon hatten. Ich mag Ihren Begriff des Containers sehr gut. Also das finde ich eine sehr positive Ausdrucksweise. Man könnte auch sagen, schon ein gewisses konzeptionelle Nicht-Integrität, die wir in diesen regulatorischen Dokumenten finden, dass wir eben nicht nur unterschiedliche Abstraktionsebenen haben, sondern eben auch Forderungen an unterschiedliche, ich nenne es mal Konzepte, und ein Konzept kann sein ein Produkt, ein Konzept kann sein eine Dokumentation, ein Konzept kann sein ein Prozess oder ein Verfahren. Und wenn man das im Kopf nicht genau auseinanderhält und irgendwie das alles als regulatorische Anforderung bezeichnet, was es ja ist, aber dann hat man natürlich auch völlig andere Prüfungen. Ein Verfahren wird wahrscheinlich anders geprüft wie ein Produkt. Und wenn man diese Integrität, konzeptionelle Integrität nicht durchzieht, dann wird das wahrscheinlich alles ein bisschen Chaos und das fällt dann bei Ihnen wieder auf. Und wie ich jetzt gerade von Ihnen gelernt habe, auch bei den Herstellern höherklassiger Produkte.
Genau. Also das sind Herausforderungen, die ja die alle haben. Natürlich, je mehr Zeit und je mehr Ressourcen dort auch in den Bereich Regulatory Affairs und QM geworfen werden, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit. Aber das sind durchgängige Themen, die auch eine gewisse Diffusionsdauer brauchen, bis sie im Markt tatsächlich angekommen sind.
Sie haben jetzt gerade einen möglichen Lösungsansatz genannt, um die Abweichung oder die Wahrscheinlichkeit der Abweichung etwas nach unten zu bringen. Das waren mehr Ressourcen, Sie haben angesprochen gehabt, im Bereich Regulatory oder Quality. Dieser Hebel ist natürlich jetzt nur endlich ausbaufähig, weil irgendwann kann es das Unternehmen nicht mehr bezahlen und der Fokus auf Innovation geht dann vielleicht auch ein bisschen verloren. Was können die Unternehmen noch machen, um klug, und damit meine ich jetzt auch wirklich effizient und effektiv, die Wahrscheinlichkeit regulatorischer Probleme zu minimieren, außer eben noch mehr Ressourcen draufzuschmeißen?
Ja, also da komme ich auch dann zu einer Abweichung, die nach wie vor, obwohl sie überhaupt nicht neu ist, immer wieder auftritt. Das ist das ganze Thema CAPA. Also 8.5 der Norm, CAPA-Verfahren. Und dort liegt eine Schwäche eben häufig in dem Thema der Root Cause Analyse. Das bedeutet, wenn ich eben genau hingucke, und da ist eben das Thema mangelndes Wissen häufig eine Ebene, die irgendwo dann getroffen wird, wo man aber ja nicht unbedingt immer adäquat reagiert, weil wir finden das Gleiche dann im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr dann auch mal wieder. Also eine gute Root Cause Analyse ist eigentlich der Schlüssel dazu, sich als Unternehmen weiterzuentwickeln. Gerade bei kleineren und mittleren Unternehmen sehen wir dort häufig eher eine lästige Pflicht, anstatt die Chance, die dahinter steht, tatsächlich wahrzunehmen. Und das wäre tatsächlich eben bei dem, es gibt Abweichungen in Audits, das sind ja Aspekte, die aus dem Audit kommen. Es gibt Abweichungen im Audit, und wenn man dann eben genau hinguckt und sich wirklich ein Konzept parat legt, wie denn solche Abweichungen nicht mehr auftreten können, dann ist man, glaube ich, schon einen deutlichen Schritt weiter. Aber das ist eben tatsächlich im CAPA-Verfahren diese Verbindung zwischen Fehler und Korrektur und Ursache und Korrekturmaßnahme, wird häufig nicht wirklich in dem Maße betrieben, wie es dann auch zu einer Reduktion von Abweichungen und Folgeaudits dann auch mitkommt.
letztlich geben sie uns als Gedanken das mit, was die, glaube ich, die Flugzeugindustrie sehr gut beherrscht, über Jahre und Jahrzehnte immer bis auf den Root Cause runterzugehen und dann daraus zu lernen und besser zu werden. Uns ja mittlerweile geschafft zu haben, die niedrigsten, glaube ich, Todeszahlen pro geflogen oder pro gereistem Kilometer zu haben. Also das ist eine Folge genau, glaube ich, dieses kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, des kontinuierlichen Lernens aus den Fehlern. Also das halte ich für ist ein Feedback-Loop, den Sie gerade beschrieben haben. Ja. Und Sie haben auch jetzt bereits einen Root Cause genannt gehabt, nämlich das Thema Kompetenz. Also das heißt, Sie haben jetzt zwei wichtige Antworten genannt auf meine Frage. Ja, was sollen Sie denn jetzt tun, außer einfach mehr Ressourcen draufzuschmeißen? Erstens die Ressourcen, die ihr habt, sicherstellen, dass die kompetent sind. Und zweitens die Chance zu nutzen, aus diesen Fehlern systematisch zu lernen und dadurch jeden Tag besser zu werden. Sehen Sie auch den Bereich der Automatisierung, Digitalisierung als einen Hebel, um die Effizienz und auch die Konformität nach oben zu bringen?
Ja, ganz sicher. Also die Thema Automatisierung, aber auch Thema KI ist sicherlich ein Game Changer. Ob das jeder kleine Hersteller mit 10 Mitarbeitern bis zum letzten Komma irgendwo machen kann, aber gerade das Thema KI kann dort schon viel auch bewirken. Allerdings erfordert auch das neue Methoden. Die KI halluziniert gerne mal und wir haben selber Beispiele, weil wir auch immer mal wieder Fragen zu unseren IAF-Dokumenten und zu unseren Normen haben und da kommen manchmal interessante Sachen bei raus, die aber nichts mit der Realität zu tun haben. Also von daher ist der Einsatz von KI auch daran gebunden, letztendlich Methoden wie die richtige Formulierung, dann die Verifizierung der Ergebnisse und dann als drittes dann die Umsetzung dieser Ergebnisse in ein Konzept auch mit zu dazu stellen. Generell, Digitalisierung ist ein zweischneidiges Schwert, weil es dauert schon eine ganze Weile, bis man dort ein Konzept hat. Eine reine Digitalisierung ohne Sinn und Verstand führt zu nichts. Also ich sehe es auch immer wieder in Unternehmen, die gewachsen sind und die dann im 3-Monats-Rhythmus neue Tools einführen. Das bringt häufig nichts. Das heißt also auch Digitalisierung ohne Struktur, ohne Gedanken dazu, wie ich digitalisiere, ist eigentlich eher ein Rückschritt. Also die Struktur als solches steht vorne ran und dann kann man sehen, wie kann ich denn diese Struktur durch ein digitales Modell auch abbilden.
Ich könnte Ihnen nicht mehr zustimmen. Also das sind genau die Beobachtungen, die wir auch machen. Es gilt für beides, also sowohl für die Digitalisierung allgemein als auch für die KI. Also wir merken, wie wir die Qualität der KI-Ergebnisse wirklich dramatisch nach oben bringen können, wenn wir der KI die Struktur mitgeben. Also beispielsweise Datenstrukturen in Form von JSON oder von YAML-Dateien, weil dann hat die KI auf einmal Konzepte, mit denen sie arbeiten kann. Man schränkt auch den Lösungsraum ein Stück weit ein. Also wenn man einfach sagt, bitte such die Anforderung, klassifiziere sie nach einem dieser Merkmale, ja, wo das jetzt mit reinkommt. Oder eine Anforderung ist eine Entität, die aus einer Forderung, aus Akzeptanzkriterien, aus einer Relevanz und so weiter besteht. Das sind ja alles Datenmodelle. Dann erreicht man da völlig andere Ergebnisse und tut auch diese Wahrscheinlichkeit der Halluzination dramatisch nach unten bringen. Ja. Also wir machen das den ganzen Tag, deswegen bin ich begeistert von dem, was Sie sagen, weil das sind genau die Dinge, die wir eben auch feststellen. Also da braucht es eigentlich noch mehr formales Verständnis, als man eh schon gebraucht hat und das war ja vorher schon mal Thema. Das heißt, die Automatisierung, und da würde ich die KI mit dazu zählen, braucht oft weniger Leute, kann die Effizienz wirklich nach oben katapultieren, aber die Voraussetzungen, die darf man wirklich nicht unterschätzen. Und eins hatte ich gerade jetzt genannt gehabt mit diesen, was Sie genannt haben, mit der Struktur, ja, mit Datenmodellen beispielsweise. Ein zweiten Punkt, auf den man auch vielleicht achten sollte, weil sonst landet es nämlich wieder bei Ihnen, ist, sobald ich KI einsetze, habe ich ein computerisiertes System. Und damit greifen uns nämlich dann die ganzen Anforderungen, zum Beispiel 416 an die Computerized System Validation. Und das ist bei KI manchmal gar nicht so einfach, das zu machen. Ich denke, das wird eine Sache, die wird bei Ihnen wahrscheinlich bald viel häufiger mit auf den Tisch kommen. Ja, wie geht man jetzt damit, dass Code generiert wird? Wie unterscheidet sich die Code-Generierung durch KI von einer Testcode-Generierung durch KI? Weil das ist sicher nochmal ganz anders zu betrachten. Also da stehen einige spannende Fragen vor uns. Sie sind ja als Zertifizierstellenleiter manchmal auch ein bisschen dazu verdammt, dort zu kritisieren. Also das heißt, Fehler rauszusuchen. Und Sie haben ja über Abweichungen jetzt besonders gesprochen gehabt. Welche Möglichkeiten sehen Sie dennoch, die Sie haben, um den Unternehmen jetzt eben nicht nur zu sagen, ja, so dürft das nicht machen, sondern die irgendwie auf einen guten Weg mitzubringen? Also wie gehen Sie das an? Was kann der Berlin-Zert besonders tun?
Also natürlich ist jedes Audit, und das habe ich auch schon von einigen Herstellern gehört, wir dürfen ja nicht beraten, aber jedes Audit ist natürlich eine Quelle an Informationen, die ein Unternehmen weiterbringen können, wenn es entsprechend aufgefasst wird. Und da ist sicherlich das Mindset ganz entscheidend, dass ich im Audit auch mir Gedanken mache, was sagt denn der Auditor dort und was kann ich denn, was vielleicht auch keine Abweichung ist, was kann ich denn da tatsächlich mitnehmen? Weil die Auditoren sind ja keine Maschinen, die jetzt einfach nur Frage nach Frage runterrattern, sondern tatsächlich die ja auch über die Gesprächsführung bestimmte Themen anreichen. Von daher ist zumindest einmal im Jahr das Audit immer eine Quelle, und ich habe von vielen gehört, dass sie eben durchaus sagen, sie lernen aus den Dingen, auch aus den Abweichungen, eben etwas, was sie sonst so nicht hätten. Darüber hinaus gibt es ja diesen Structured Dialogue, der jetzt auch noch mit von der Kommission auch mit sozusagen gefördert wurde, und da sind wir durchaus auch in der Lage, jetzt keine Beratung, aber eben einen strukturierten Dialog mit den Herstellern zu betreiben. Wir haben eine Maßnahme beispielsweise, das ist unsere MDR-Sprechstunde, die ist immer freitags alle 2 Wochen, der Link ist auf unserer Webseite. Und das ist schon auch immer eine gute Möglichkeit, zum einen auch mit den Kunden in Kontakt zu bleiben, aber auf der anderen Seite, ohne zu beraten, bestimmte Dinge einfach darzulegen. Und ja, da gibt es verschiedene Formate eben. Da gibt es auch dann diese 1:1-Formate, wie sie auch durch den strukturierten Dialog dann im Zusammenhang mit der Erstellung der und gerade dem Review der technischen Dokumentation auch dann zum Tragen kommen. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die jemand dann tatsächlich auch in Anspruch nehmen kann.
Das heißt, Sie haben uns 3 Dinge mitgegeben gehabt, also natürlich nur als Beispiele, nämlich das erste, nutzt unsere Fragestunde, da bekommt ihr Antworten. Zweite, nutzt unseren Structured Dialog, weil das ist ja ein Rahmen, wie Sie gerade gesagt haben, den die EU vorgibt und dies niemand in Schwierigkeiten bringt, ja, wegen angeblicher Beratung. Und aber 3, hört ziemlich genau zu, was wir im Audit euch berichten oder was auch in diesen Auditberichten mit drin steht, weil da steckt ja viel Information wieder drin zur Verbesserung. Und damit sind wir dann ja schon wieder bei unserem Thema Kappa angekommen, das Sie als einer der wesentlichen Hebel gesehen haben, neben diesem Kompetenzthema und neben dem Digitalisierungsthema. Herr Diesing, das war eine große Freude, dass Sie den Vorhang da ein bisschen zur Seite gezogen haben, uns einen Einblick gegeben haben, auf welche Probleme Sie stoßen, dass Sie ein paar Tipps uns geben konnten, wie man diese Probleme vermeidet. Und so können wir, glaube ich, alle dazu beitragen, dass unser Medizinprodukte-Ökosystem sich nicht da totreguliert, sondern dass wir weiter mit guten und hilfreichen Produkten unsere Patienten versorgen können. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.